Aber tatsächlich, also die vielen Holzhäuser in der Schweiz, die es noch gibt, die mehrere hundert Jahre alt sind, das ist schon ein ganz spezifisches Kulturgut, das wir in der Schweiz haben. Und das wäre auch die Nutzungskontinuität. Also, ich meine, das ist ja wirklich etwas Unglaubliches, dass die Menschen über 500-600 Jahre hinweg ein Haus unterhalten und dass ein Haus so gebaut ist, dass es so lange hält.
Herzlich willkommen am Gegensprecher, dem Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Heute spreche ich mit Patrick Schöck über Chalets und Heimatschutz.
Guten Tag.
Hallo Patrick.
Hallo, war ich zu früh?
Patrick Schöck, du leitest den Bereich Baukultur beim Schweizer Heimatschutz. Du bist Kunsthistoriker und du hast sehr spannende, schöne und lesenswerte Bücher herausgebracht, unter anderem über die schönsten Bäder der Schweiz, die Geschichte der Schweizer Shoppingcenter oder über Plattenbauten in der Schweiz. Du kennst also auch die überraschenden Facetten der Schweizer Baukultur und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen über Chalets sprechen können. Patrick Schöck, hast du eigentlich ein Lieblingschalet?
Ein Lieblingschalet? Nicht auf diese Frage habe ich gewartet. Ich habe mir das ein bisschen überlegt und es gibt wirklich ein bisschen ein Liebeschalet von mir. Das ist nämlich auf der Pfaueninsel gibt es das Schweizerhäuschen. Das ist in Berlin. Das ist eine Insel, da muss man mit dem Schiff hin und dieses Schweizerhäusli, das war für mich so eine Entdeckung, als ich zum ersten Mal im Ausland mit einem Chalet nach Schweizer Art konfrontiert wurde. Ich habe mich gefragt, ja, was soll denn das? Und irgendwie habe ich es noch lustig gefunden, dass man so sagt, oh, das hat etwas mit mir zu tun.
Kennst du denn die Geschichte dieses ganz spezifischen Schweizer Häuslis?
Ja, ich mag mich nicht mehr dran erinnern, aber es steht ja auf dieser Pfaueninsel zusammen auch mit so einer kleinen Kopie von Neuschwanstein und anderen Staffagen, die da so in diesen Parks aus dem 19. Jahrhundert herumstehen. Das sind ja häufig ähnliche Geschichten. Man stellt ja etwas Exotisches sich in den Park, um gebildet zu wirken. Weißt du noch mehr?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich eben mit dieser Faszination für dieses alpine Bauen zusammenhängt, dass so im 18., 19. Jahrhundert in Nordeuropa immer wieder vermeintliche Schweizer Chalets in Parks gerade gebaut wurden, um eben einen eigentlich exotischen Blick auf diese authentische Schweizer Bergwelt zu ermöglichen. Das würde sich ganz gut einfügen in so ein bekanntes Muster.
Stimmt, das sieht man ja auch in der Ausstellung, da sind ja sehr viele dieser Fake-Chalets dann auch in Parkanlagen zu besichtigen.
Du sagst Fake-Chalets, gibt es denn echte Chalets?
Ja, also das Chalet, wie es dann eben in Parkanlagen gestellt wurde oder dann im 20. Jahrhundert auch in den Agglomerationen und wachsenden Städten hineingepflanzt wurde, das ist natürlich nicht dasselbe wie quasi die ursprüngliche Form des letztlich Strickbaus, der in den Alpen, Voralpen ja eine sehr, sehr lange, jahrhundertealte Tradition eigentlich hat.
Und das Ältere wäre das Echte?
Das Ursprünglichere.
Und schon sind wir mittendrin in der Diskussion über Baukultur. Wir führen dieses Gespräch ja anlässlich der Ausstellung Chalet, Sehnsucht, Kitsch und Baukultur, die wir noch bis zum 30. Juni 2023 in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zeigen. Und im Untertitel fällt eben auch dieser Begriff Baukultur. Patrick Schöck, du bist Leiter Baukultur beim Schweizer Heimatschutz. Was ist das, Baukultur?
Baukultur ist ein Konzept, das gibt es eigentlich schon seit über 100 Jahren. Das entstand so, auch als Import aus England, Ende 19. Jahrhundert gab es diese Sehnsucht wieder zurück zum ursprünglichen, zum regionalen, zum anständigen Bauen für normale Menschen, auch dieser Kampf gegen die fortschreitende Industrialisierung. Und die richtige Art und Weise zu bauen wurde damals eben als Baukultur bezeichnet, so um 1905. Dieser Begriff wurde dann auch über die Jahrzehnte hinweg auch zum Teil auch ein bisschen braun eingefärbt in den 30er, 40er Jahren. Und heute ist es eigentlich so ein Konzept. Baukultur bezeichnet eigentlich alles, was der Mensch im Raum verändert, wenn man so sagen will. Also es ist eigentlich, Baukultur ist auch, wenn man einen Hügel aufschüttet, genauso wie Baukultur ist, eine Türklinke zu designen. Ob dann etwas gut ist, das wäre dann eben zu differenzieren zwischen Baukultur und hoher oder guter Baukultur.
Und jetzt eben bist du beim Schweizer Heimatschutz und da müsst ihr diese Entscheidung auch fällen. Was ist gute Baukultur? Was ist schützenswert und was nicht?
Ja, natürlich. Also vielleicht muss man doch noch mal zwei Schritte zurückgehen. Der Schweizer Heimatschutz ist eine NGO. Wir sind sozusagen der WWF der Hüsli, so könnte man es auch nennen. Und da haben wir natürlich schon, müssen wir tatsächlich eine gewisse Urteilskraft entwickeln. Wir müssen auch sagen, ja, das ist gut, wenn man etwas tut, oder es ist besser, wenn man etwas nicht tut, also tun und sein lassen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte bei diesem ganzen Umgang mit dem Bestand. Ich würde mich aber hüten davon, zu sagen, wir sind eine Geschmackspolizei.
Ihr seid keine Geschmackspolizei und doch prämiert ihr etwa besonders gelungene baukulturelle Tätigkeiten. Wie geht ihr denn davor? Nach welchen Kriterien wählt ihr aus?
Also wenn es jetzt um unsere Auszeichnung geht, wie jetzt zum Beispiel den Wacker-Preis, den noch relativ viele Leute kennen, der sehr bekannt ist, da ist es wirklich so eine sehr ganzheitliche Betrachtung. Also eben, wir verstehen dann den Begriff Baukultur als sehr, sehr ganzheitlich, weil es hat sehr viel zu tun mit Lebensqualität. Wie wohnt es sich an einem Ort? Fühle ich mich wohl in den Freiräumen? Hat es da Bäume, wenn es heiß ist zum Beispiel? Oder wie transformiere ich auch Einfamilienhausquartiere? Wie können mehr Menschen dichter zusammenleben? Wie sieht das dann aus? Was sind die Zielbilder, die Visionen? Das ist also ein sehr, sehr umfangreiches Set letztlich von Kriterien, die dann appliziert werden können. Und das ist auch sehr anspruchsvoll.
Jetzt sprechen wir über das Chalet. Das Chalet ist ja ein Häusertyp, der eben so dieses Wohlbefinden ganz stark in sich trägt. Ganz viele Menschen, ganz viele Schweizerinnen und Schweizer, aber auch viele Gäste aus dem Ausland verbinden gerade mit dem Chalet positive Gefühle und Erlebnisse. Ist das Chalet besonders schützenswert?
Wahrscheinlich ist es das Interessante, dass man da eben so diese semantischen Vielgliedrigkeiten dieses Begriffs des Chalets eigentlich mal aufdröseln muss. Also es gibt ja eben dieses, wir haben es ja vorher gesagt, ursprüngliche Re-Chalet, quasi dieser Urtyp des Strickbaus in den Alpen oder in Voralpen, und es gibt so quasi dieses Chalet als Neuinterpretation aus 18., 19. Jahrhundert, aber auch in der heutigen Zeit werden ja noch Chalets gebaut. Da muss man schon ein bisschen differenzieren, aber ich würde jetzt schon behaupten, ja, das Chalet ist ein spezifischer Typ, der irgendwie etwas mit der Schweiz zu tun hat und auch etwas über die Geschichte der Schweiz erzählt. Ob es sich jetzt in jedem Chalet gleichwohl anfühlt, das wage ich zu bezweifeln. Genau wie nicht jede Wohnung schön ist, ist nicht jedes Chalet angenehm.
Also dröseln wir es auf, Patrick Schöck. Im Berner Oberland gibt es verschiedene Beispiele von Holzhäusern aus dem 17. Jahrhundert, die noch unterhalten werden. Was ist das Besondere an diesen alten Holzhäusern?
Ja, wir können jetzt ins Berner Oberland reisen, oder ich reise immer ganz gerne in die Innerschweiz, also konkret in den Kanton Schwyz. Da stehen ja Strickbauten, Holzhäuser, die sind 800 Jahre alt, die sind älter als die Schweiz selbst. Da sind wir schon der Meinung, das sind wirklich einfach kulturelle Artefakte, die von nationaler, wenn nicht von europäischer Bedeutung sind. Also da sprechen wir über die ältesten Holzhäuser Europas. Die sind abbruchbedroht. Also finde ich jetzt an sich schon eine sehr anspruchsvolle Ausgangslage. Man lernt ja auch dazu. Inzwischen haben auch dann die zuständigen Stellen gemerkt, es ist tatsächlich noch wichtig und es könnte noch etwas mit unserer Identität zu tun haben. Aber tatsächlich, also die vielen Holzhäuser in der Schweiz, die es noch gibt, die mehrere hundert Jahre alt sind, das ist schon ein ganz spezifisches Kulturgut, das wir in der Schweiz haben. Dass wir auch die Nutzungskontinuität, also ich meine, das ist ja wirklich etwas Unglaubliches, dass die Menschen über 500-600 Jahre hinweg ein Haus unterhalten und dass ein Haus so gebaut ist, dass es so lange hält. Also wir bauen ja heute Häuser für vielleicht 100, 120 Jahre, meistens werden sie nach 70 Jahren abgerissen, und dann einfach, also solche Beispiele von kulturellem Handeln zu sehen, das ist einfach unglaublich und das emotionalisiert mich persönlich sehr.
Ein Beispiel eines jüngeren Chalets steht auf dem Ballenberg. In der ersten Folge dieses Podcasts zu den Chalets hat Marion Sauter darauf hingewiesen, dass Chalet Schafroth, das in Burgdorf für einen Industriellen gebaut wurde und jetzt eben im Freilichtmuseum Ballenberg steht, da ist jetzt die Geschichte eine ganz andere. Das ist ein Industrieller, der quasi so einen romantischen Blick auf die Holzbauten kopiert und zu einer industriellen Villa umdeutet. Wie ist denn die Geschichte da? Ist das auch ein Stück Heimat, das geschützt werden muss?
Ich denke ja. Die Menschheit entwickelt sich ja weiter und wir leben ja auch nicht im Mittelalter. Wir haben auch in der Schweiz tatsächlich eine industrielle Revolution gehabt und dann ist das weitergegangen. Und das ist jetzt einfach auch ein Zeugnis einer bestimmten Zeit, eines Industriellen, der hat offensichtlich Geld verdient und hat sich dann eben seinen Lebenstraum erfüllt. Und diese letztlich diese Typologie, für die sie sich ausgewählt, da hätte sich ja auch einen griechisch-römisch angehauchten Bau erstellen können oder etwas Französisches. Das war ja so in dieser Zeit der großen Stilvielfalt. Also man konnte da quasi wie ankreuzen, Architekt, mach mir Stil A, B, C oder D. Also so ähnlich, wie man es in Amerika heute noch macht. Das war damals die hohe Zeit der großen Vielfalt und auch der Freude letztlich an dieser Vielfalt von Formen, die dann plötzlich ja im 19. Jahrhundert mit Eisenbahn, Telegraph, diese schnellen Verbindungen, dass man da plötzlich das alles importieren konnte, sei es als Gedanken, als Bücher oder sogar eben als Samen oder Fertigbauhäuser.
Und wenn wir noch in die nähere Geschichte zurückkommen, gibt es ja gerade gewissen touristisch genutzten Bergregionen jetzt auch Bauordnungen, die eine gewisse Größe von Häusern vorschreiben und die dann auch eine Holzverkleidung der Fassade vorschreiben. Und man sieht dann so Effekte wie Betonhäuser, die aber noch ein paar Holzbretter davor montiert haben, um so von Weitem, sage ich mal, das Ansehen zu wahren, dass hier ein Chalet steht. Wie beurteilst du diese Ausformung der Chalet-Geschichte?
Ja, also für mich, also was ich ein wunderbares Beispiel finde, sind ja diese Rundholzbauten. Das ist ja irgendetwas, das fasziniert die Menschen. Die waren vielleicht mal in Kanada in den Ferien und haben dann gesehen, ich möchte jetzt mir auch so ein großes Auto kaufen und ein Rundholzhaus. Und dann ist das dann plötzlich, merkt man, okay, hat irgendwie nicht mehr so viel zu tun mit eigentlich dem ursprünglichen Gedanken, der eigentlich hinter diesen Bauordnungen lag, dass man eigentlich wie im traditionellen Sinn weiterbauen soll. Aber wenn die Menschen lieber mit Beton oder Rundholz bauen, dann ist das anders. Und ich glaube, der Wille ist ja an sich gut, oder? Man sagt, so, es gibt ja so diese Dörfer wie Brienzwiler und so weiter, wo es einfach unglaubliche Bausubstanz hat. Mega viel Bauten aus dieser Zeit, vom 16., 17., 18. Jahrhundert. Und dass man da nicht mit zu großen Flachdachbauten reingeht als Gemeinde, das ist nachvollziehbar. Die Frage ist ja dann, mit welcher Art von baukultureller Qualität wird dann halt trotzdem das Neue in den Bestand eingefügt.
Wenn man sich mit Holzstrickbauten befasst in den Schweizer Bergen, dann kommt man ziemlich schnell auf die Bündner Gemeinde Frien. Ihr habt Frien schon 1998 mit dem Wackerpreis ausgezeichnet. Patrick Schöck, kannst du ein paar Worte über dieses ganz konkrete Beispiel Frien erzählen und was hier geglückt ist?
Ja, es ist noch interessant, der Schweizer Heimatschutz beschäftigt sich nicht erst seit den 90er Jahren mit Frien, sondern es ist tatsächlich, war das in den 40er Jahren, glaube ich, war das so ein Schwerpunktprogramm des Schweizer Heimatschutzes, wo es darum ging, eben wirklich eigentlich schwächelnde, serbelnde Bergdörfer irgendwie in ihrer Entwicklung zu begleiten. Das war damals eine andere Situation als heute, man hatte noch kein Auto. In den 90er Jahren gab es eine ganz wichtige Figur, die aufgetaucht ist, die hieß John A. Gaminada, in Fachkreisen sehr, sehr bekannt als Architekt und Pionier auch des neuen Strickbaus, also des Holzbaus in der Schweiz. Er hat dort, wo er aufgewachsen ist, hat er auch Politik gemacht, hat er Planung gemacht und hat dort zusammen mit der Bevölkerung neue Typologien entwickelt, um sorgfältig quasi sich an die neuen Bedürfnisse anzupassen. Also er hat Ställe gebaut, die sich einfügen an den Dorfraum, er hat ein Totenhaus gebaut, er hat Einzelbauten gemacht und hat da eigentlich gezeigt, es gibt eine Zukunft mit Holzbau, mit Strickbau, die ganz viel damit zu tun hat, wo wir herkommen. Und das ist irgendwie so ein überzeugendes Konzept, dass der Schweizer Heimatschutz damals eben, das ist ja auch schon länger her, 1998 mit dem Wackerpreis schließlich ausgezeichnet hat.
Chalet und Heimatschutz. Wir haben jetzt über Frien gesprochen, ein geglücktes Beispiel. Der Holzbau, der Holzstrickbau hat eine lange Geschichte, hat einen Boom erlebt im 19. Jahrhundert und ist dann eigentlich im beginnenden 20. Jahrhundert in eine Krise gekommen. Der Schweizer Heimatschutz ist 1905 gegründet, also in einem Moment, wo das Chalet gerade so ein bisschen aus dem Fokus der Architektur verschwindet. Patrick Schöck, kannst du etwas über diese Gründungsumstände des Heimatschutzes erzählen?
Ja, ich glaube, es hat schon auch sehr viel mit dem Chalet zu tun, ob jetzt das explizit oder implizit. Auf der einen Seite, das Chalet in seiner ursprünglichen Form, der historische Bestand, war wahnsinnig unter Druck, also vor allem auch in den Städten, da gab es nicht so viele Chalets, aber dafür Steinbauten, sehr viel ging unter Druck, man musste die Stadttürme abbrechen, damit die Durchfahrt kam, man hat abgerissen, neu gebaut, Transformation gemacht, wie es auch heute der Fall ist. Aber man hat da gar nicht keine Regeln dafür gehabt. Und das hat nicht allen Menschen gepasst. Der Schweizer Heimatschutz wurde quasi unter diesen Umständen gegründet. Also wir müssen doch etwas schützen, erhalten, wir müssen Regeln aufstellen, dass man nicht einfach alles abbrechen darf. Das ist die eine Seite der Geschichte und da gibt es eben noch eine zweite Geschichte. Und die zweite Geschichte war die, dass man eigentlich auch den Anspruch hat, so zu bauen, dass es für die Schweiz passt. Also eine Art von regionalem Bauen zu entwickeln, dass man mit vorhandenem Baumaterial arbeitet, dass man mit vorhandenen Formen arbeitet. Und das Chalet in seiner Form des 18., 19. Jahrhunderts ist ja eben so eine Art Klischierung. Das hat dieser Gründungsgeneration eigentlich nicht so recht in den Kram gepasst, weil es irgendwo in der gleichen Tradition war, eben wie die griechisch-römischen Villen oder dann das klassizistische französische Nachbauen, also das, was man eigentlich im 19. Jahrhundert gebaut hat. Und da wollte man einfach sagen, das braucht jetzt neue Typologien, weil nicht jede Stadt Paris ist. Und das sind eigentlich wie diese beiden Aspekte des Chalets, also das ursprüngliche Erhalten auf der einen Seite, das letztlich Erfundene dann eigentlich nicht gut finden. Also da kommen diese beiden Begriffe dann wieder zusammen.
Das genau in einer Zeit, wo irgendwie so eine nicht nur, aber auch geistige Landesverteidigung eine wichtige Rolle spielt in den Debatten in der Schweiz, wo das Chalet und diese Swissness eng zusammenkommen.
Ja, es ist, glaube ich, was man hat, gibt ja auch immer dieses Bild der Landi 39, oder? Das ist der Landesausstellung 1939 am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Wie zeigt sich die Schweiz auf beiden Ufern des Zürichsees? Auf der einen Seite gibt es das Landi-Dörfli, das ist so ein zusammengewürfeltes kleines Dorf, das an die Schweiz von gestern erinnert, an die wehrhafte Schweiz des Bauernstandes. Und auf dem anderen Seeufer ist dann die Moderne zu Hause mit großen Fenstern, mit großen Maschinen und quasi mit einer wirtschaftlichen Kraft. Und so diese beiden Seiten, die sind in diesen 40er, 50er Jahren mit der geistigen Landesverteidigung einfach gelebt worden und letztlich auch räumlich umgesetzt worden.
Dieser Widerspruch, mit dem lebt die Schweiz ja bis heute und mit dem lebt auch das Chalet ganz stark. Man sieht das auch in der Ausstellung, wie eben diese offizielle Schweiz sich an Landes- und Weltausstellungen immer wieder mit Bergdörfchen präsentiert, mit Holzhäuschen, mit Miniaturchalets und so ein Bild gegen außen trägt und auch gegen innen vermittelt, eben dieser Schweiz als romantische Bergkulisse. Und das passiert eben genau auch dann, wo eigentlich Beton, Stahl und Glas die architektonische Moderne übernehmen. Jetzt in den letzten Jahrzehnten beobachten wir aber ein neues Interesse am Holz. Holz gilt als ein Baustoff der Zukunft, es gilt als sehr nachhaltiger Baustoff. Patrick Schöck, heute, wo die Nachhaltigkeitsdebatte, die Endlichkeit von Ressourcen wieder großes Thema sind, wird Holz wieder interessant. Ist das auch eine Chance aus baukultureller Perspektive?
Ja, ich glaube, in den letzten so 3 bis 5 Jahren hat es sehr viel Erkenntnis gegeben. Wie gehen wir eigentlich, was bedeutet eigentlich ressourcenschonendes Bauen, was bedeutet eigentlich der CO2-Ausstoß im Bereich der Gebäudeentwicklung, der Gebäudeerstellung. Und das ist immens, oder? Also 20% des gesamten CO2-Ausstoßes in der Schweiz, also die ausländischen Emissionen, die durch importierten Stahl entstehen, auch gar nicht eingerechnet. 20% der CO2-Emissionen passieren einfach dadurch, dass wir bauen. Die eine Antwort ist wahrscheinlich weniger abreißen, wieder effizienter bauen. Und eine Antwort ist auch mit ressourcenschonenden Materialien zu bauen. Da gehört sicher Holz ganz vorne dazu. Aber Holz hat natürlich auch gewisse Fragezeichen.
Und welche sind das, Patrick Schöck?
Wenn wir mit Holz aus der Region bauen, dann haben wir kurze Transportwege. Das ist insofern nachhaltig, also wir müssen ja diesen ganzen Kreislauf sehen, von der Produktion bis hin zum Verbauen. Wenn Holz dann irgendwo aus Finnland hergeschafft wird, dann verursacht das auch CO2, natürlich weniger als jetzt die Produktion von Beton, aber es sind Faktoren, die einwirken und die muss man einfach auch akzeptieren. Es ist nicht einfach alles ökologisch, wo Holzbau draufsteht. Es geht ja auch noch darum, wie verbaut man das Holz, Holzbau ganz ohne Beton im größeren Stil. Da sind wir heute noch nicht so weit. Also es ist aber ein guter Ansatz. Und ich glaube, das Hauptproblem ist letztlich die verfügbare Menge. Also die Schweiz ist nicht Kanada, sondern die Schweiz ist die Schweiz. Und da ist einfach das verfügbare Holz aus der Schweiz ist begrenzt.
Interessant an diesen Holzbauten, an diesen Strickbauten ist ja, dass man sie auch partiell renovieren kann. Also wenn sie mal stehen, sind sie eigentlich sehr lange unterhaltbar und nur in den Einzelteilen ersetzbar, die eben kaputt sind.
Genau. Also das ist, wir haben ja vorher darüber erzählt, über diese Holzhäuser, die 800 Jahre alt sind. Ich meine, dass das einfach das Material so lange hält, das ist bewiesen. Und bei diesen alten Holzhäusern ist tatsächlich häufig so, die wurden zum Teil abgebaut, an einem neuen Ort aufgebaut. Oder man musste dann irgendwie das Sockelgeschoss, also den Keller, nochmal neu erstellen. Da hat man es wieder abgebaut und weiterverwendet, andere Bauten damit erstellt. Also dieses Reuse-Prinzip ist eigentlich diesem Holzbau sehr im Kern schon drin. Ich glaube, das ist sicher eine Chance, dass man nicht die ganzen Häuser wegwerfen muss. Es kommt aber eben auch darauf an, wie man Holzbau konstruiert. Also das muss auch reversibel gebaut sein. Und wenn es verklebt ist und irgendwo mit Beton zusammen verklebt ist, dann bringst du die Elemente auch nicht mehr raus.
Patrick Schöck, kennst du Beispiele von besonders gelungenen zeitgenössischen Holzbauten?
Ja, also es fallen ein ja meistens dann diese Namen der zwei Bündner Großmatadoren ein. Das ist einerseits eben Tona Gaminada, über den wir ja schon gesprochen haben, und andererseits auch Peter Zumthor, der ist ja vor allem auch in seinen jungen Jahren, der kam ja auch von der Denkmalpflege her, sehr viel mit diesen Materialien gedacht und gebaut hat. Das sind sicher zwei große Innovatoren des Holzbaus gewesen. Ich denke aber auch, es gibt zum Beispiel die Holzfachhochschule in Biel, das ist auch ein Bau aus den frühen 90er Jahren. Und hier ging es darum, dass man zum ersten Mal dann wirklich erkannt hat, hey, es geht nicht nur das Einfamilien, das Zweifamilien und das Dreifamilienhaus in Holz, sondern es geht auch eine ganze Schule. Und das war wirklich so dieser Aha-Effekt, dieser Auslöser, der uns jetzt dann dahin gebracht hat, dass wir heute jetzt über Holzhochhäuser auch nachdenken und sprechen können.
Das ist ganz schön, wie du jetzt die Klammer zumachst, die im ersten Gespräch mit Marion Salter aufgegangen ist. Sie hat auch über diesen Schulbau in Biel gesprochen als besonders sehenswerte Holzarchitektur jüngeren Datums. Und das ist wahrscheinlich auch perspektivisch interessant. Wo geht der Holzbau hin? Es gibt einige spannende Pisten, es sind viele Fragen offen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes, ein umtriebiges Feld. Und damit komme ich zur letzten Frage. Patrick Schöck, was denkst du, wie bauen wir Chalets in 50 Jahren?
Die Frage ist, ob wir noch Chalets bauen in 50 Jahren. Die Tendenz in der Schweiz geht ja irgendwie, die Schweiz wird immer größer, die Leute brauchen immer mehr Wohnfläche. Das Einfamilienhaus hat eigentlich gar keinen Platz mehr. Vielleicht so als Sonderfall irgendwo in strukturschwachen Tälern, aber ich würde jetzt behaupten, der Trend geht eindeutig dann, wenn schon, zum Holzbau als Mehrfamilienhaus oder eben als größere Struktur. Also ich sage jetzt nicht, dass das Chalet tot ist, aber sage ich mal, die große Wetterlage spricht nicht unbedingt für das Einfamilienhaus im Chalet-Stil.
Patrick Schöck, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch, Hannes.